ich arbeite auch jeden Tag daran, das Thema bekannter zu machen. Das ist auch so ein bisschen meine Vision. Also erstmal das Thema Histamin generell, also da mehr aufzuklären, was ist das überhaupt, dann histaminarme Ernährung bekannter zu machen. Und ja, das Ziel ist eigentlich auch, histaminarme Produkte im Handel zum neuen Standard zu machen.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Millionen Menschen reagieren täglich auf Lebensmittel mit Kopfschmerzen, Hautreizungen, Verdauungsproblemen. Die Ursachen bleiben oft jahrelang ungeklärt. Und heute spreche ich deswegen mit Anna Hensel, eine der gefragtesten Expertinnen rund um das Thema Histaminintoleranz und Gründerin des jungen Unternehmens Histafood. Mit Anna kläre ich heute alle Fragen rund um das Thema Histamin. Was steckt hinter Histamin? Warum reagieren so viele Menschen darauf? Und welche histaminarmen Lebensmittel sind denn heute und vielleicht in Zukunft im Handel erhältlich? Bleibt dran, denn heute gibt's kompaktes Wissen direkt von der Expertin. Liebe Anna, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Bei der Vorbereitung zu der Folge habe ich bemerkt, wie wenig ich eigentlich über Histamin weiß. Und insofern freue ich mich, weil das wird sich ja jetzt gleich ändern. Ja, aber bevor wir ins Thema einsteigen, schlage ich vor, fangen wir doch mit einer kleinen Verkostung an. Ich habe nämlich hier ein Brot bekommen von der Firma Keimkraft, die nächste Folge bei uns zu Gast ist. Und zwar ist das ein Brot mit vorgekeimten Zutaten, die besonders verträglich sind, reich an Ballaststoffen und Proteinen. Scheinbar auch für Histaminunverträglichkeit besonders geeignet. Weiß nicht, magst du es probieren?
Ich würde erstmal gerne die Zutatenlisten sehen. Ich bin da so ein bisschen speziell. Aber es riecht auf jeden Fall sehr lecker.
Dann probiere es ich, würde ich sagen.
Ja. Ob
ich
ein Zutaten. Und gekeimt klingt auch sehr gesund.
Ich nehme mal an, es ist mit Natursauerteig, weil es ist ein bisschen säuerlich. Mhm. Sehr fein.
Ja, und Sauerteig könnte schon ein Problem sein bei Histaminintoleranz.
Das heißt, als Mensch mit Histaminintoleranz würdest du sagen, isst du eigentlich nichts, ohne die Zutaten zu kennen?
So sieht's aus, ja. Das ist schon auch so ein Learning aus meinen jetzt über 10 Jahren Betroffenheit. Nee, es sind eigentlich 20 Jahre jetzt. Und ein Learning ist, dass ich mir immer gerne die Zutatenlisten angucke. Und dann genau schaue, was ist drin und vertrage ich das oder nicht, weil ich keine Lust habe, halt mit Symptomen rumzulaufen. Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich gegründet habe, weil ich einfach dann Produkte haben wollte, die ich unbeschwert genießen kann, wo ich dann nicht immer gucken muss, was da drin ist. Weil das war am Anfang so nach der Diagnose, dass man dann so eine Liste bekommt und dann steht man im Supermarkt und guckt sich dann stundenlang die ganzen Zutatenlisten der Produkte an. Und das hat mich so genervt. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen, weil glutenfreie Produkte gibt es ja, laktosefreie, fruktosearme zum Teil. Und da kann man als Betroffener oder Betroffene dann einfach zugreifen und weiß, okay, das vertrage ich mit großer Wahrscheinlichkeit. Bei Histaminarm gab es das nicht und deswegen habe ich gedacht, okay, dann muss ich das jetzt machen.
Viele werden ja gar nicht wissen, was Histamin eigentlich überhaupt ist. Was hat es denn damit auf sich? Warum hat Histamin denn so einen schlechten Ruf, obwohl es ja der Körper auch selbst produziert?
Ja, das hat einen schlechten Ruf, weil es halt auch so krasse Symptome machen kann. Also Histamin ist ja im Gegensatz zu anderen Unverträglichkeiten nicht nur in Lebensmitteln enthalten. Also bei Gluten weiß man ja, das ist in Getreide drin, Weizen, Roggen, Dinkel. Bei Milchprodukten weiß man es auch, also klassischerweise Kuhmilch oder Schafsmilch oder so. Und Histamin ist halt sehr speziell, weil erstmal gibt es keinen richtigen Leitfaden bei Lebensmitteln, dass man weiß, ist es da drin oder nicht drin. Und dann ist halt noch der größte Unterschied, dass es auch vom Körper selber produziert wird. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ich sag mal, bei Lebensmitteln ist der einzige Leitfaden, den man hat, dass Produkte, wenn die lange gereift sind, zum Beispiel jetzt sowas wie alter Käse, so ein Parmesankäse, der so wirklich über Monate oder Jahre irgendwo rumliegt, da entwickelt sich relativ viel Histamin. Bei Rotwein ist viel Histamin drin. So Essiggurken, also alles, was wirklich lange gelagert ist, Thunfisch in der Dose, das sind so richtige Histaminbomben. Und Obst und Gemüse enthält aber auch Histamin und aber in unterschiedlicher Konzentration. Das heißt, so ein Apfel geht, aber eine Orange geht zum Beispiel nicht, eine Tomate geht nicht, dafür geht aber eine Zucchini. Also es ist wirklich schwierig. Also man muss sich schon Listen angucken, um dann zu wissen, dass ist in der Kategorie wahrscheinlich verträglich und das ist in der Kategorie eher nicht so verträglich. Weil es gibt halt auch noch Produkte oder Lebensmittel, die enthalten nicht nur Histamin, sondern die sind halt auch Liberatoren. Das heißt, dass der Histamingehalt eigentlich niedrig ist und man sagen würde, okay, das kann ich wahrscheinlich essen. Aber es enthält dann Stoffe, die körpereigene Histaminausschüttung triggern und dann dadurch halt der Histaminspiegel im Körper steigt und man dann dadurch auch Symptome bekommen kann, wenn man denn eine Histaminstoffwechselstörung hat. So, und Histamin im Körper ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Also das zum Beispiel im Immunsystem, im Nervensystem. Man kennt das im Zusammenhang mit Allergien. Also das, was bei einer Allergie die Symptome macht, ist auch Histamin. Das ist halt ein Entzündungsmediator. Das ist ein Neurotransmitter. Also Histamin hat ganz viele wichtige Funktionen im Körper. Es ist ein ganz normaler Stoff, der halt von Mastzellen heißen die. Also Zellen, die Histamin speichern und dann bei Bedarf ausschütten. Und auch andere Stoffe, aber wir sprechen über Histamin. Das heißt, Histamin wird über diese Mastzellen ausgeschüttet. Ja, hat halt diese Funktion, Entzündung, also in Entzündungsprozessen sozusagen oder in sich im Nervensystem, dass auch das Nervensystem so ein bisschen reguliert. Und gerade bei Entzündungsprozessen wird halt mehr Histamin ausgeschüttet, um ja vom Immunsystem, um sozusagen die Heilung dann zu aktivieren.
Und zu viel Histamin?
Und zu viel Histamin kann halt dazu führen, dass der Körper mit dem Abbau nicht hinterherkommt. Also es wird ja normal ausgeschüttet und normalerweise wird es halt auch regulär abgebaut, so ein ganz normaler Prozess. Und es kann ja passieren, dass entweder durch die Nahrung zu viel Histamin zugeführt wird oder der Körper selber zu viel Histamin ausschüttet. Und dann ist sozusagen das Fass, was der eigene Körper hat, also man kann sich das wie so ein Fass vorstellen, wo dann sich Histamin ansammelt. Und wenn dieses Fass zu voll ist, dann können halt Symptome entstehen, weil der Körper dann einfach überfordert ist. Und die Symptome können wirklich alles sein. Also alles, was man sich vorstellen kann an Symptomen, die man haben kann, kann histaminbedingt sein. Das können Kopfschmerzen, Migräne sein, Bauchschmerzen, Übelkeit, Körperschmerzen, vegetative Sachen, sowas wie Herzrasen, Schwindel, Ohrensausen, Sehstörungen, Körperschmerzen, also Fibromyalgieartig, Nesselsucht, also Hautausschläge.
Wie war das bei dir? Wie bist du auf dieses Thema draufgekommen?
Also bei mir hat das relativ früh angefangen, so Anfang 20. Und zwar hatte ich in meiner Jugend einen Unfall. Dadurch ist meine Halswirbelsäule so ein bisschen instabil. Das heißt, also ist ein bisschen überbeweglich, beweglicher als sie sein sollte. Das ist ja wirklich ein Millimeterbereich. Aber dadurch werden halt die Nerven, also die Blutbahnen sozusagen, so ein bisschen abgedrückt und die Nerven dann getriggert. Also Vagusnerv und Sympathikus, Stress ist halt irgendwie immer ein Thema. Und durch Stress wird halt auch Histamin ausgeschüttet. Und deswegen ist mein Histaminspiegel halt immer höher. Ich hatte dann immer so Symptome wie also Bauchschmerzen nach dem Essen, Übelkeit, auch so Schwindelattacken oder dass ich auf einmal gar keine Energie mehr hatte. Also wirklich von jetzt auf gleich dachte, okay, ich muss mich jetzt ablegen, wenn ich so ein Schokoladenaufstrichbrötchen gegessen habe oder so. Und es hat aber 10 Jahre gedauert, bis ich die Diagnose bekommen habe. Und das war auch eher Zufall, weil ich dann irgendwann mal gegoogelt habe, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwie Bauchschmerzen nach Spaghetti Bolognese oder so. Und dann stand da halt Histamin im Internet und dachte, ja, was ist das denn? Und die Symptome passten alle. Dann war ich bei einem Gastroenterologen, der hat dann ein paar Tests gemacht und hat dann gesagt, ja, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei Ihnen Histaminintoleranz ist. Und dann hat er mir so eine Liste in die Hand gegeben und hat gesagt, ja, das haben Sie jetzt für immer und viel Spaß damit, können Ernährungsberatung bei der Krankenkasse buchen und müssen sich jetzt irgendwie nach dieser Liste ernähren. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann habe ich das gemacht, also habe wirklich meine Ernährung umgestellt, über Wochen, Monate auch immer wieder Fehler gemacht und Ausnahmen gemacht, wie man das halt so macht, wenn man eigentlich gewohnt ist, dass man alles essen kann oder essen möchte. Hab dann halt gemerkt, dass mir das echt gut tut, wenn ich auf bestimmte Sachen einfach verzichte. Und daraus ist dann auch die Idee zu Histafood entstanden. Also dieses, dass ich einfach selber Produkte entwickle, die mir halt gut tun, die ich gut essen kann. Weil einfach ja dann Histamin von außen wegfällt bzw. weniger zugeführt wird. Wie bei einer glutenfreien Ernährung auch, dass dann einfach in den Lebensmitteln kein Gluten ist und man dadurch dann halt einfach im Körper auch kein Gluten hat.
Aber du sagst, du hast 10 Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen. Das heißt, das war ja auch oder galt lange als Randthema. Hat sich das in den letzten 5 oder 10 Jahren dann auch vielleicht verändert in der Medizin, in der Ernährungswissenschaft, in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ich denke schon, ja. Als es bei mir angefangen hat und auch als ich die Diagnose bekommen habe, und das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, da kannte eigentlich niemand das Thema Histamin. Also vielleicht die Ärzte, also der Gastroenterologe, der kannte das schon. Also der hat das ja dann auch festgestellt. Aber ansonsten gab es wirklich sehr, sehr wenig Infos. Also es gab eine, oder gibt es auch immer noch eine Website, die ja macht so einen Schweizer oder so einen Interessenverband, die sich darauf spezialisiert haben. Da habe ich ganz viele Infos rausgezogen für mich. Und ansonsten gab es wirklich fast gar nichts. Und deswegen haben wir damals, also ich habe ja 2020 gegründet, auch Online-Kurse angeboten, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten einfach das Thema Histamin bekannter machen, wir möchten Betroffene an die Hand nehmen und sagen, ne, was ist Histamin, was macht das im Körper, was können die Ursachen sein vor allem, weil so eine Histaminintoleranz entwickelt sich nicht einfach so, sondern da sind mal Ursachen darunter, wie zum Beispiel Ungleichgewicht im Darm, also eine Dysbiose, ein Pilz im Darm, Entzündung im Darm, sowas wie Leaky Gut. Also der Darm spielt eine große Rolle, weil da das Hauptenzym für den Histaminabbau von Lebensmitteln sitzt. Also alles, was du isst, wird ja im Darm verstoffwechselt. Und wenn das Enzym, die DAO, die Diaminoxidase, nicht richtig funktioniert, weil der Darm im Ungleichgewicht ist, dann kann halt Histamin auch nicht richtig abgebaut werden. Und ja, das war so ein bisschen die Idee, da halt aufzuklären, was können die Ursachen sein. Also neben Darm dann noch Leber, weil das zweitwichtigste Enzym für den körpereigenen Abbau sitzt in der Leber, die Histamin-N-Methyltransferase, also HNMT. Das heißt, kann auch sein, wenn der Leberstoffwechsel gestört ist, dass dann das Enzym nicht richtig arbeitet.
Das heißt, das Histamin fehlt oder wird nicht verarbeitet und dadurch arbeitet die Leber nicht? Oder wie ist da jetzt der Zusammenhang
mit Histamin? Ja, der Zusammenhang ist eigentlich, dass zum Beispiel, wenn die Leber überlastet ist, also wenn der Darm überlastet ist, ist meistens ja auch die Leber überlastet. Das hängt ja auch zusammen, also Leber, Galle, Darm, der ganze Stoffwechsel. Wenn man viel Alkohol trinkt, wenn man vielleicht eine Fettleber hat, Stress wirkt sich ja auch auf die Leber aus, also auf den Stoffwechsel generell. Und es kann halt passieren, dass das Enzym in der Leber dann auch nicht richtig arbeitet, also einfach vielleicht nicht ausreichend vorhanden ist oder nicht richtig arbeitet, dass dann das Histamin im Körper, also das körpereigene, was ausgeschüttet wird und abgebaut wird, dass das dann halt ein bisschen eingeschränkt ist. Und das kann halt dazu führen, dass der Histaminspiegel auch wieder ansteigt. Hormone sind ein Thema, also viele Frauen kriegen Histaminprobleme eher nach der Pubertät oder in der Pubertät, in den Wechseljahren, Schwangerschaft. Also man sagt eigentlich, dass 80% der Betroffenen einer Histaminproblematik weiblich sind, weil die Hormone halt auch so eine große Rolle spielen. Das heißt im Besonderen der Östrogen- und Progesteronspiegel, der verändert sich ja. Und wenn der Östrogenspiegel steigt, dann steigt halt auch der Histaminspiegel im Körper an. Das bedingt sich so ein bisschen. Und dann ist das so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, weil wenn der Östrogenspiegel steigt und der Histaminspiegel, dann steigt wieder der Östrogenspiegel und es kann sein, dass sich das so ein bisschen hochschaukelt. Und wenn der Progesteronspiegel sinkt, weil Progesteron sorgt sozusagen dafür, dass Histamin auch abgebaut wird, ja, dann hat man halt ein Problem. Und dann kann es sein, dass man in den Wechseljahren auf einmal Histaminprobleme bekommt, die vorher nicht da waren. Dann kann eine Ursache sein, zum Beispiel das Immunsystem, also eine Immunaktivierung, zum Beispiel eine Daueraktivierung, wenn man jetzt so stille Entzündung irgendwo hat. Oder auch jetzt nach Corona hat sich das gezeigt, dass wirklich mehr Menschen Histaminproblematik hat, weil dieser Virus vielleicht noch im Körper ist.
Also immer wenn das System das Histamin nicht abbauen kann und der Spiegel steigt, dann beginnt es problematisch zu werden?
Ich sag mal, das ist eine Kombination. Es gibt ja einmal eine Histaminintoleranz, das ist so ein bisschen dieser Modebegriff, der Fachbegriff wäre eigentlich eine Histaminose. Das heißt, dass man histaminreiche Lebensmittel nicht so gut verstoffwechseln kann, also dass das Problem im Darm liegt. Die Diaminoxidase im Darm funktioniert vielleicht nicht richtig und dann steigt dieser Histaminspiegel an, weil der Darm nicht hinterherkommt mit dem, was man gegessen hat und dann kann es halt Symptome machen. Und dann kann es halt auch sein, dass die Mastzellen, das sind ja diese Zellen, die Histamin ausschütten, dass die mit der Zeit auch sensibler werden, weil wenn der Histaminspiegel immer relativ hoch ist und die Mastzellen immer so ein bisschen getriggert werden, ja, dann kann es sein, dass man mit einer Histaminintoleranz, die eigentlich nur im Darm ist, auch sensiblere Mastzellen bekommt und dann auch auf andere Reize reagiert, also Stress, Temperaturschwankungen, Parfüme, Gerüche. Also man kann eigentlich dann auf wirklich fast alles in irgendeiner Form reagieren. Von der klassischen Histaminintoleranz sind aber nur so schätzungsweise 3-5% der Bevölkerung betroffen, also diagnostiziert. Also es ist gar nicht so viel. Aber es gibt noch sowas, das nennt sich Mastzellaktivierungssyndrom, also MCAS abgekürzt oder MCAS. Da gibt es eine Studie, die sagt, es sind ungefähr 17% der Bevölkerung, die eine MCAS haben könnten, in unterschiedlicher Ausprägung. Und das heißt, dass diese Mastzellen, die Histamin speichern und ausschütten im Körper, dass die halt einfach supersensibel sind und dann immer auch bei so kleinen Reizen dauerhaft Histamin ausschütten. Das kann ja immunbasiert sein, zum Beispiel jetzt, wenn man länger in einem Umfeld lebt, wo Schimmel ist, also jetzt in einem Haus, wo man vielleicht unentdeckten Schimmel hat, dann wird ja das Immunsystem die ganze Zeit aktiviert und das Immunsystem und Histamin oder die Mastzellen hängen ja ganz eng zusammen. Es kann sein, dass das ein Trigger ist, dann Entzündungen halt auch. Schlafstörungen sind ein Symptom, weil Histamin ist sozusagen auch ein Wachmacher. Das heißt, wenn man jetzt abends histaminreich isst oder generell einen hohen Histaminspiegel hat durch eine Mastzellaktivierung, können Schlafstörungen ein Symptom sein. Ja, weil ja Histamin dann ausgeschüttet wird, dann ist der Histaminspiegel sozusagen höher als das Melatonin und dann ist man halt wacher, als man eigentlich sein sollte.
Ändert sich das auch mit dem Alter, würdest du sagen? Histamin, ist das ein Thema? Ich habe eine Freundin, die sagt, ich vertrage plötzlich keinen Alkohol mehr, ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege alle Zustände.
Die Hormone spielen damit rein und wenn man jetzt so in Richtung Wechseljahre geht, dann kann das schon sein, dass es damit zusammenhängt. Der Darm kann aber auch eine Rolle spielen. Also das heißt, kann auch sein, dass jemand vielleicht über Jahre hinweg eine Unverträglichkeit hat, die nicht entdeckt wird. Also zum Beispiel eine Zöliakie oder Fructose oder so. Da wird der Darm ja auch immer angegriffen oder beziehungsweise immer gereizt, weil man ja dann immer Lebensmittel isst, die man nicht verträgt. Und dann können halt Entzündungen im Darm entstehen. Also gerade bei einer Zöliakie, also einer immunbasierten Reaktion auf Weizen oder auf Gluten. Wenn das lange unentdeckt ist, dann hat man halt Entzündung im Darm, dann sind die Zotten irgendwie nicht mehr so, wie sie sein sollen. Dann kann es halt auch passieren, dass man eine Histaminintoleranz entwickelt und dann auch ja, Alkohol nicht mehr gut verträgt. Und es muss aber auch nicht für immer sein. Also es gibt auch viele Fälle, wo die Histaminunverträglichkeit eher temporär ist, zum Beispiel in hohen Stressphasen oder wenn man gerade einen Infekt hatte, also ein Virus oder auch einen Pilz oder so. Also es muss nicht sein, dass Histaminintoleranz oder eine Histaminproblematik, also da fällt MCAS ja auch mit rein, für immer ist, sondern es kann auch sein, dass es eher temporär ist und man dann immer gucken muss, okay, wo liegen denn die Ursachen? Also es kann auch in Medikamenten liegen. Es gibt Medikamente, die enthalten Histamin oder triggern die körpereigene Histaminausschüttung. Und ich muss ja sagen, ich bin ja keine Ärztin. Ich bin ja Ernährungsberaterin und selbst betroffen und beschäftige mich einfach mit dem Thema und finde das so super spannend, was, ja, wo Histamin überall reinspielt, also welche Rolle das spielt im Körper und auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten, sage ich mal. Zum Beispiel bei entzündlichen Erkrankungen spielt halt Histamin eine Rolle, weil es ja auch ein Entzündungsmediator ist. Gerade wenn man jetzt so über einen längeren Zeitraum Entzündungen im Körper hat, kann es halt sein, dass es so ein bisschen auch die Histaminausschüttung dauerhaft erhöht ist. Also es ist wirklich super spannend.
Gibt es ein typisches Profil? Du hast gesagt weiblich, aber gibt es vielleicht noch andere Profile oder andere Eigenschaften oder Gemeinsamkeiten beim Thema Histamintoleranz oder ist das quer durch alle Bevölkerungsgruppen zu finden?
Ja, also die Studien weisen schon so darauf hin, dass es vorrangig Frauen sind, mittleren Alters, ich sag mal so zwischen 45 und 65, was halt auch ja auf die Wechseljahre hindeutet, also dass die Hormone da eine große Rolle spielen. Aber jetzt so bei uns in der Community, die wir sehr aufgebaut haben in den letzten Jahren und auch so, was wir so mitbekommen sind, ist auch immer mehr junge Menschen, die das haben. Das kann halt stressbedingt sein. Stress ist ein Riesenfaktor, weil Stress auch diese Mastzellen aktiviert und dann zur Histaminausschüttung beiträgt. Und das kann jegliche Art von Stress sein. Also es muss jetzt gar nicht sein Arbeitsstress, es kann auch emotionaler Stress sein. Der Körper unterscheidet ja nicht bei dem, was er dann an Botenstoffen irgendwie ausschüttet. Also wir haben viele Kundinnen, die sind zwischen 20 und 45, also auch dann deutlich über dem, was eigentlich so die Studienlage sagt. Und ich habe das Gefühl, dass halt durch Corona, also durch diese Pandemie, einfach noch mehr Menschen davon betroffen sind. Und es kann ja auch temporär sein. Also wie gesagt, es muss ja auch nicht für immer sein. Es kommt halt immer auf die Ursache an. Bei mir ist es ja diese Instabilität in der Halswirbelsäule. Das heißt, es ist nicht so einfach wegzubekommen. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis ich den Zusammenhang so hergestellt habe. Da gibt es so einen Arzt, der sich damit beschäftigt hat. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben. Das habe ich dann gelesen und dachte so, aha, okay, das passt, dass ich deswegen diese Histaminproblematik habe. Dann habe ich ja meinen Darm auch aufgebaut, meine Leber entlastet, meine Hormone gecheckt. Also ich habe quasi andere Ursachen wirklich so Schritt für Schritt immer ausgeschlossen. Aber natürlich muss man da dranbleiben, weil durch Stress, und das ist ja so chronischer Stress, den wir auch eigentlich fast alle haben, leidet der Darm auch immer. Also das ist ja einfach auch Fakt, dass Stress einen Einfluss auf die Gesamtgesundheit hat. Darmgesundheit ist auch ein großer Faktor, weil da ja, wie gesagt, Histamin von außen abgebaut wird, also das körperexterne Histamin sozusagen.
Wenn wir jetzt so an den Darm denken und ich gehe in den Supermarkt, dann wäre ich ja in manchen Abteilungen überschwemmt von laktosefreien Produkten, glutenfreien Produkten. Ja. Histaminfreie Produkte finde ich eigentlich kaum. Wo ist denn deiner Meinung nach so dieses strukturelle Problem dahinter? Also warum tun wir uns denn so schwer mit histaminfreier oder histaminarmer Ernährung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage immer so, das ist vielleicht auch so ein Wunsch von mir natürlich, aber ich glaube, das könnte wirklich so weit kommen, dass Histamin so das Gluten von vor 5 bis 10 Jahren ist. Weil Histaminintoleranz und MCAS, also diese beiden Histaminproblematiken sozusagen in Kombi, sind ungefähr 15-20% der Bevölkerung, die das betreffen könnte, in unterschiedlicher Ausführung. Aber jetzt im Vergleich zu Gluten zum Beispiel, also eine Zöliakie, das heißt diese immunbasierte Reaktion auf Gluten, sind ungefähr 1%, was ich so gefunden habe in Studien, und eine Glutenunverträglichkeit vielleicht 10%. Also sagen wir mal so roundabout vielleicht mit unentdeckten Fällen auch so 10-15%. Aber es ist ja super bekannt. Aber vor 10-15 Jahren war es eigentlich auch ein medizinisches Thema. Da hat man das ja entwickelt, weil die Leute irgendwie, wenn man gemerkt hat, okay, es gibt Menschen, die reagieren darauf, dann hat man angefangen, Produkte zu entwickeln. Und dann hat sich das so langsam auch zum Lifestyle-Produkt entwickelt, dass jetzt eigentlich fast jeder weiß, was Gluten ist und merkt, okay, glutenfreie Ernährung tut mir irgendwie gut, weil, ja, also, weil man die Vorteile halt kennt, weil man sich damit beschäftigt hat, weil es halt bekannter ist. Und Histamin ist einfach noch nicht so weit. Also, dass Histamin jetzt bekannter ist, das hat sich in den letzten 5 Jahren erst entwickelt, dass man dann schon mal, wenn man sich mit Leuten unterhält, dann irgendwie hört, ja, ach, das habe ich schon mal gehört, meine Kollegin hat das oder meine Tante hat das oder meine Freundin hat das oder ich selber habe das. Also es ist schon wirklich häufiger und ich glaube, dass das einfach ein Prozess ist, wenn ein neues Thema aufkommt. Und ich meine, Histamin ist ein Thema, das gibt es schon immer. Das, da gibt es ja auch Studien, die sind schon irgendwie 50, 80 Jahre alt oder so. Und es wird aber halt jetzt immer mehr, dass man Aufmerksamkeit auf das Thema Histamin lenkt. Und diese histaminarme Ernährung ist ja super neu. Also weil die Leute jetzt merken, okay, wenn ich eine Histaminintoleranz habe, sagt mir mein Arzt, ich soll mich histaminarm ernähren. Also dann kriege ich diese Liste. Und kann aber nicht in den Supermarkt gehen und irgendwie was einkaufen, wo es dann so ausgewiesen histaminarm ist, sondern muss mir dann immer selber was machen. Und das war auch ja so mein Ansporn, dann zu sagen, hey, ich entwickle Produkte, die das Leben einfach, also einfacher machen, den Alltag mit der histaminarmen Ernährung einfacher machen.
Aber ist das Thema Gluten zum Beispiel, ist es nicht auch eher sowas Lifestyleiges, dass ich sage, ich gehe jetzt da und kaufe ein glutenfreies Produkt, weil das eben, ja, das ist halt bekömmlicher, da muss ich jetzt nicht gleich Zöliakie haben.
Genau.
Also hat ja auch so einen Lifestyle-Charakter.
Ja.
Im Vergleich dazu, wer ist denn der Käufer, die Käuferin von einem histaminfreien Produkt?
Das histaminfrei gibt es eigentlich gar nicht. Also man sagt eher histaminarm bzw. geeignet für eine histaminarme Ernährung, weil Histamin ist ja wirklich in allem enthalten. Selbst Wasser enthält Histamin. Also wenn man jetzt ein sulfathaltiges oder sulfatreiches Wasser hat, kann das halt auch dazu führen, dass der Darm gereizt ist, die Histaminausschüttung getriggert wird. Selbst ein Apfel enthält Histamin, auch wenn es nur ganz wenig ist. Also so richtig histaminfrei, ja, gibt es glaube ich eigentlich gar nicht. Aber histaminarm halt schon. Das heißt, es ist unter einem bestimmten Grenzwert. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt jetzt auf EU-Ebene keinen richtigen Grenzwert oder Richtwert. Bei Gluten hat man das ja, da weiß man dann unter so und so viel Milligramm, kann man es dann glutenfrei nennen. Und bei Histamin gibt es das halt noch nicht. Ich hoffe aber, dass das irgendwann kommt. Und wir halten uns einfach so an bestimmte Listen, dass wir die Lebensmittel daran, ja, uns daran orientieren mit der Entwicklung. Und es ist aber auch wirklich komplex, weil man kann halt nicht ein Produkt entwickeln und dann sagen, das ist histaminarm, weil die Laboranalyse zeigt, das ist histaminarm, weil da spielen noch so viele andere Faktoren mit rein, zum Beispiel die Reifung. Also es kann ja sein, dass man ein Produkt entwickelt und das liegt dann irgendwie da 6 Monate und dann auf einmal ist es eine Histaminbombe, weil man die Reifung nicht mit berücksichtigt hat. Oder Liberatoren, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, können halt enthalten sein. Zum Beispiel hat ja eine Erdbeere relativ wenig Histamin, aber ist halt ein Liberator. Das heißt, das triggert sozusagen körpereigene Ausschüttung. Das heißt, man isst eine Erdbeermarmelade und denkt sich, ja, ist eigentlich vielleicht histaminarm, aber hat dann 2 Tage später Symptome, weil die körpereigene Histaminausschüttung so angeregt wird. Das heißt, dieses Histamin-Thema ist wirklich komplex und
ja, deswegen wahrscheinlich auch nicht so einfach zu handhaben.
Nicht so einfach zu handhaben, also gerade in der Produktentwicklung. Und ich glaube, deswegen trauen sich da auch irgendwie noch nicht so viele andere Hersteller dran, das zu machen. Und Lifestyle ist ja so ein Thema, das entwickelt sich ja. Das ist ja nicht, dass man jetzt sagt, das ist jetzt ein Lifestyle-Produkt, sondern das ist ja was sich wirklich über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht entwickelt, wo dann so ein Trend aufkommt und sagt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, was nicht mehr nur 3% der Bevölkerung betrifft, sondern vielleicht wirklich viele 20-30% der Bevölkerung sagen, okay, das könnte mich auch betreffen oder ich merke, das könnte mir gut tun, wenn ich das mache, weil habe ich schon mal gehört, dass wenn ich jetzt auf Gluten verzichte, dass es meinem Darm gut tut oder so oder was auch immer. Und Histamin steht ja noch ganz am Anfang. Also das ist wirklich jetzt ein Thema, was die letzten 5 Jahre sich so entwickelt hat. Außer es gibt natürlich Betroffene, die haben das schon sehr lange, aber die hatten auch lange wirklich das Pech, dass es keine Produkte für sie gab. Wir haben einen Wettbewerber, der sitzt auch in Deutschland, die machen auch Produkte, die für eine Histaminarmenierung geeignet sind. Und wir halt. Und ansonsten gibt es weltweit, soweit ich weiß, eigentlich keinen anderen Anbieter.
Das auch ist nicht schon, in Amerika,
auch
oder?
Auch nicht in Amerika. Also ich glaube, es gibt eine Firma, die machen so ein paar Riegel in den USA. Die sind auch Low-Histamin, soweit ich das recherchiert habe. Aber es gibt jetzt keine Brand, die das jetzt richtig groß aufbaut. Also da ist auf jeden Fall Potenzial im amerikanischen Markt auch. Ja, Lifestyle wäre natürlich cool, wenn die histaminarme Ernährung dann irgendwann auch so ein Lifestyle-Thema ist, dass die Leute sagen, hey, ich habe eine Allergie, ich habe gehört, vielleicht, wenn ich Histamin von außen reduziere, könnte es mir irgendwie ein bisschen besser gehen oder ich habe entzündliche Erkrankungen, wenn ich Histamin von außen reduziere, dann könnte es mir besser gehen. Also man darf ja keine Heilaussagen oder so mit Lebensmitteln machen. Aber ich meine, Fakt ist halt, dass wenn man jetzt, wie bei Gluten oder Laktose auch, einfach den Stoff von außen sozusagen weglässt, also über die Ernährung einfach reduziert, dass ja, das ja auch Vorteile haben kann.
Das heißt, ich esse dann einfach keinen Tomatensugo, esse Eis, esse keine Kokosessig und Rotwein trinke ich nicht.
Ja, also es gibt halt...
Kann ich nicht einfach eine Tablette nehmen? Es gibt ja auch Histamin-Tabletten, oder?
Ja, also es gibt einmal Antihistaminika. Das sind ja so klassische Medikamente, die man einnimmt, wenn man zum Beispiel eine Allergie hat, also jetzt so eine Pollenallergie oder so, dann nimmt man Antihistaminika ein. Also sie senken jetzt nicht den Histaminspiegel, sondern die machen nichts anderes, als die Rezeptoren zu blockieren, die halt die Symptome machen. Das heißt, man kann sozusagen eine Tablette einnehmen, die Symptome sind mehr oder weniger weg. Dafür gibt es dann vielleicht Nebenwirkungen wie Müdigkeit, wobei das auch besser geworden ist jetzt mit der Entwicklung der also neueren Medikamente. Und dann gibt es noch das Enzym Diaminoxidase, also die DAO im Darm, was ich erklärt habe, das Enzym im Darm Histamin abbaut. das kann man auch zuführen. Da gibt es irgendwie auch Präparate. Wir selber im Sortiment auch ein Produkt, was eine Diaminoxidase aus Erbsensprossen enthält, also eine vegane Variante.
Aber wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt am Abend mal auf eine Party und willst richtig mal es krachen lassen, nimmst du dann so eine Tablette oder ist es eher...
Ja, also ich nehme dann schon ab und zu eine DAO-Fit-Tablette, aber das wirkt halt nur bei histaminreichen Lebensmitteln. Also wenn man Liberatoren zu sich nimmt, also diese Stoffe, die dann die eigene Histaminausschüttung triggern, dann funktioniert es halt nicht. Auch wenn man Alkohol trinkt, funktioniert es nicht unbedingt, weil Alkohol enthält Histamin, ist ein DAO-Blocker, also DAO heißt ja, das blockt sozusagen das Enzym noch und es ist ein Liberator. Das heißt, wenn man Alkohol trinkt, hat man alle drei Sachen, die doof sind. Und ich vertrage auch mal so ein kleines Glas Weißwein oder so, aber Rotwein habe ich mich schon lange nicht getraut. Es gibt aber histaminarmen Rotwein, aber man muss halt auch sagen, Alkohol ist ja generell nicht so gut für die Gesundheit, ist ja eigentlich ein Gift auch für den Körper, auch für den Darm. Und wenn man eh ein Problem im Darm hat und dann auch mit dem Abbau von Histamin, dann sollte man vielleicht mal für eine gewisse Zeit auf Alkohol verzichten und gucken, dass man den Darm aufbaut. Das ist auch immer so ein bisschen meine Message zu sagen, Histaminintoleranz muss nicht für immer sein. Es kommt halt darauf an, was die Ursache oder Ursachen sind. Und dann sollte man halt genau hingucken, wo ist denn mein Problem? Habe ich ein Thema mit dem Darm? Habe ich ein Thema mit den Hormonen? Habe ich gerade viel Stress? Hatte ich gerade einen Infekt? Habe ich vielleicht irgendwie eine SIBO, also eine Fehlbesiedlung in meinem Darm, im Dünndarm? Habe ich Pilze? Also es gibt so viele Faktoren, die das ja beeinflussen können. Ja, das ist halt irgendwie immer wichtig, dass man die Ursachen so ein bisschen im Hinterkopf hat, sich parallel vielleicht histaminarm ernährt, um erstmal so diese Trigger von außen zu reduzieren. Und wenn man so eine DAO einnimmt, dann vor dem Essen, das kann schon helfen, weil es ja sozusagen das histamineigene DAO ergänzt, so, wenn nicht ausreichend da ist. Aber es ist jetzt kein Allheilmittel, es ist nur so eine, ich sag mal, Momentaufnahme sozusagen, dass man dann sagt, okay, ich esse jetzt vielleicht ein Tomatenbrot oder so und nehme jetzt so eine Kapsel vorher und führe die DAO sozusagen zu und dann unterstütze ich den körpereigenen Abbau damit. Aber es ist eigentlich keine Dauerlösung. Die Lösung wäre immer wirklich hinzugucken mit dem Arzt zusammen oder Heilpraktiker oder und zu sagen, hey, einfach, ich habe ein Histamin-Thema und ich möchte halt wissen, was darunter liegt. Und dann muss man das wirklich wie so eine Zwiebel Schritt für Schritt schälen, weil es ist meistens nicht eine Ursache, sondern mehrere, was sich ja über die Jahre aufgebaut hat.
Jetzt sagst du, es gibt gerade mal zwei Anbieter, scheinbar weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja.
Ich frage mich, was hält denn die Lebensmittelindustrie, Lebensmittelunternehmen bisher davon ab, stärker in den Markt einzusteigen?
Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon auch gesagt habe, diese Komplexität von dem Thema Histamin. Also es ist ja nicht nur in Lebensmitteln enthalten, sondern halt auch körpereigen. Und wenn man jetzt aber über Lebensmittel spricht, dann ja, ist es halt relativ komplex. Also es gibt ja so Listen, die sind von 0 bis 3 kategorisiert und 0 ist halt wirklich histaminarm und in der Regel gut verträglich. 3 ist relativ histaminreich. Und wenn man sich an diese Nuller-Liste hält, damit kann man dann schon Produkte entwickeln, aber dann muss man halt auch mal gucken, ist da ein Liberator, also wenn ich jetzt Zusatzstoffe reinmache, irgendwelche Füllstoffe reinmache, irgendwelche Aromen reinmache, das hat ja vielleicht auch Einfluss auf den Histaminstoffwechsel.
Das heißt, die Verträglichkeit bei einem glutenfreien Riegel oder glutenfreien Brot ist einfacher umzusetzen als bei einem histaminarmen Riegel?
Absolut, weil man hat ja bei glutenfreien, da weiß man, okay, auf diese Getreidearten verzichte ich und alle anderen Getreidearten gehen. Und dann kann man ja alle anderen Zutaten, die nichts mit Getreide zu tun haben, da reinpacken. So, oder wo halt kein Gluten enthalten ist, weiß man ja. Und bei Histamin ist halt deutlich komplexer, wie ich schon gesagt habe. Ein Apfel geht, aber eine Zitrone geht nicht. Also das heißt, wenn man eine Zitronensäure irgendwo einsetzt als Konservierungsmittel oder so, das geht dann zum Beispiel nicht, oder Zitronensaftkonzentrat. Das ist halt ein Liberator. Das heißt, es enthält vielleicht kein Histamin, aber triggert dann die Ausschüttung. Also man muss sich schon wirklich intensiver damit beschäftigen. An den Herstellungsprozessen liegt es eigentlich nicht. Also wir lassen unsere Produkte ja auch ganz normal herstellen, auch von großen Lohnherstellern, die ganz klassische Prozesse haben. Es kommt dann wirklich auf die Zutaten an, also was drin ist und was nicht drin ist. Und man muss halt relativ streng sein. Also wir setzen auch keine Zusatzstoffe ein, keine Aromen, ist wirklich 100% Natur, weil ich glaube, dass da auch immer ein Trigger sein kann, gerade so mit Zusatzstoffen. Und viele Menschen, die sich jetzt glutenfrei ernähren und in vielen Produkten sind halt auch Zusatzstoffe drin. Das ist dann zwar glutenfrei, aber dafür sind dann vielleicht irgendwelche Stoffe drin, die den Darm zusätzlich reizen können. Das heißt, das kann auch ein Trigger sein. Und warum jetzt nicht mehr Unternehmen histaminarme Lebensmittel machen, weiß nicht. Ich glaube, weil bisher das Thema noch gar nicht so präsent war. Die beiden Unternehmen, die das machen, also unser Wettbewerb und wir, das ist ja aus eigener Betroffenheit heraus entstanden. Also sowohl die andere Gründerin als ich sind halt betroffen und wir haben dann beide gemerkt, okay, irgendwie nervt das, dass man sich immer stundenlang im Supermarkt aufhalten muss und wir hätten gerne Produkte, die für uns irgendwie den Alltag erleichtern. Und dann hat man einfach aus eigenem Bedürfnis heraus gegründet. Und jetzt so große Lebensmittelhersteller haben vielleicht diese Need noch nicht. Das ist ja auch noch kein Massenmarkt. Das ist ja wirklich eine Nische, in der wir uns bewegen. Also selbst glutenfrei ist ja noch eine Nische im Handel, obwohl 7-8 Milliarden Euro Umsatz letztes Jahr, glaube ich, mit glutenfreien Produkten weltweit gemacht worden sind, was ich echt schon viel finde. Und Histamin kann sich aber theoretisch in die Richtung entwickeln, weil, also erstmal ist es häufiger, statistisch gesehen. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen davon wirklich profitieren könnten, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Und du bist ja auf dem besten Weg. Ich meine, du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr seid jetzt bei DM gelistet mit 2-3 Produkten. Wie kam es dazu? Wie erlebst du das? Und vor allem, was erhoffst du denn davon?
Ja, das ist richtig cool. Ich bin so dankbar dafür. Wir haben vor 6 Jahren gegründet und Histafood, also die Lebensmittel, die gibt es jetzt seit 2022. Wir waren damals in die Höhle der Löwen, also dieser TV-Gründershow und haben auch 2 Investoren mit reingenommen. Ja, die haben uns natürlich im Vertrieb unterstützt auch und auch unter anderem die Türen zu DM geöffnet. Also wir hatten dann die Gespräche, wir haben eine Aktion gemacht mit denen, so eine Display-Aktion, weil die gesagt haben, okay, wir testen das jetzt einfach mal. Und dann liefen 2 Produkte tatsächlich ziemlich gut für diese Nische. Das war ein Riegel und ein Aufstrich. Und dann haben die gesagt, okay, dann testen wir das jetzt mal im Regal. Der Riegel, der ist richtig gut angelaufen, also der ist jetzt auch in der festen Listung. Der Aufstrich hat es leider nicht geschafft, haben die Zahlen nicht gereicht. Aber wir haben jetzt einen 2. Riegel mit reingenommen, beziehungsweise DM hat den mit reingenommen. Der ist jetzt gerade gelauncht vor ein paar Tagen. Und das ist einfach so praktisch, weil wenn man eine Histaminintoleranz hat und wirklich auf die Ernährung achtet, dann ist es halt oft schwierig, zum Bäcker zu gehen und sich da einfach irgendwas zu besorgen, weil da muss man immer gucken, was ist da drin, vertrage ich das, ist da vielleicht in der Remoulade, die da drauf ist, irgendwas drin, was nicht geht. Also vor allem, wenn man die Kombi hat aus Glutenintoleranz oder Zöliakie oder Fructoseintoleranz, deswegen entwickle ich die Produkte auch immer für alle Top 4 Unverträglichkeiten, weil ich denke, dann ist wirklich jeder damit abgedeckt.
Ich habe jetzt das Riegelregal von mir, das ist ja riesig und die Riegel sind ja alle mini, mini klein beschriftet.
Das stimmt.
Und da gehe ich doch eher auf eine Sorte, dass ich sage, ach, jetzt habe ich da einen Haferriegel, jetzt habe ich da mal einen Proteinriegel, nehme ich den mal mit.
Ja, also wir stehen im glutenfreien Regal tatsächlich, weil wir gemerkt haben, also die Produkte sind ja auch glutenfrei, die wir machen und weil wir gemerkt haben, okay, wenn jetzt jemand eine Unverträglichkeit hat, dann guckt er wahrscheinlich eher in dem Free-From-Regal als in dem normalen Riegelregal. Ich sag mal, die Listung bei DM ist natürlich so ein Ritterschlag, so ein bisschen, weil wir gemerkt haben, okay, cool, wenn es da funktioniert, dann scheint ja wirklich ein Bedarf da zu sein. Ich arbeite auch jeden Tag daran, das Thema bekannter zu machen. Das ist auch so ein bisschen meine Vision. Also erstmal das Thema Histamin generell, also da mehr aufzuklären, was ist das überhaupt, dann histaminarme Ernährung bekannter zu machen. Und ja, das Ziel ist eigentlich auch, histaminarme Produkte im Handel zum neuen Standard zu machen. Also so wie glutenfrei und laktosefrei auch, dass sich jeder Betroffene oder jeder, der sich histaminarm ernähren möchte, einfach in den Handel gehen kann, weiß, okay, da habe ich mein Regal, da finde ich meine Produkte, weil ich glaube, dass es wirklich vielen, vielen Menschen helfen kann. Ich merke das ja bei mir selber.
Ich habe gesehen, ihr habt Riegeln, ihr habt Brotbackmischungen, ihr habt Aufstriche, Fertiggerichte habe ich aber keine gesehen, oder habe ich da?
Ja, also richtige Fertiggerichte haben wir nicht. Also wir haben halt Soßen, die sind so quasi klassisch eingeweckt. So eine Tomatensoßen-Alternative, es ist eine Gemüsesoße auf Karotte, Paprika, Rote-Bete-Basis, die man aber genauso einsetzen kann für eine Bolognese oder Lasagne oder was man so essen möchte. Riegel, weil, genau, wenn man halt eine Zöliakie hat oder Glutenunverträglichkeit und Histamin, dann kann man auch nicht zum Bäcker gehen und im Supermarkt findet man auch nicht so viele Produkte. Ich habe auch immer einen Riegel dabei, weil ich denke, okay, es gibt einfach Situationen, da findet man nichts und dann ist so ein Riegel immer so ein Energielieferant auch.
Aber musst du dann Meal Prepping machen, dass du dann deine Fertiggerichte dann selber mitnimmst oder musst du immer den Riegel essen?
Ja, man kann auch Meal Prep machen. Also ich meine, histaminarm heißt ja nicht, dass man gar nichts mehr essen kann. Also es gibt wirklich viele, viele Lebensmittel, die man noch essen kann. Man muss halt sich bloß ein bisschen damit beschäftigen. Und Meal Prep geht, also solange das, ich sag mal, vegan ist und gekühlt und vegan heißt aber nicht jetzt Soja und Seitan oder so, sondern heißt dann wirklich histaminarm, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt eine Pasta macht, also Nudeln einfach mit einer Gemüsesoße dazu und die dann kühl hält, dann kann man die auch noch Stunden später essen. Histamin entwickelt sich halt durch Bakterien, also zum Beispiel tierische Produkte entwickeln halt dann schneller Histamin als jetzt Obst oder Gemüse, wenn das irgendwie jetzt länger irgendwo steht. Das heißt, wenn man sich jetzt was Vegetarisches oder Veganes macht, was grundsätzlich histaminarm ist und das dann ein, zwei Tage im Kühlschrank stehen lässt, dann kann man das auch noch essen in der Regel, weil sich dann nicht so viel Histamin entwickelt, wenn es gekühlt ist und nicht tierisch ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Spaghetti Bolognese macht mit Tomatensauce und das Histaminfass ist vielleicht eigentlich relativ leer, weil man gerade nicht so viel Stress hat oder weil der Darm gerade okay ist und man lässt das zwei Tage im Kühlschrank stehen und wärmt es sich dann auf und hat dann auf einmal Probleme und denkt so, oh, das habe ich doch vorgestern auch gegessen, wieso geht das jetzt heute nicht mehr? Dann kann es halt daran liegen, weil der Histamingehalt im Essen einfach mit der Zeit steigt. Also zum Beispiel ist eine Fischvergiftung auch nichts anderes als eine Überreaktion auf Histamin, weil der Fisch, ja einfach, wenn der so gefangen wird, dann ganz am Anfang, die ersten Tage, kann man den auch mit einer Histaminintoleranz auch essen. Aber manchmal liegt ja so ein Fisch wirklich Wochen oder Monate irgendwo rum und wird immer noch als frisch verkauft. Also einfach, weil der Weg ja schon vom Meer bis zum Fischhändler kann ja mehrere Tage oder Wochen dauern.
Aber das Tiefkühlen unterbricht es schon,
das oder? Tiefkühlen unterbricht das. Aber wenn man jetzt so einen Fisch beim Fischhändler kauft und der ist vielleicht schon 3 Wochen alt oder so, was ja immer noch frisch ist, ist halt so, dass der Histaminspiegel immer so mit jedem Tag ein bisschen steigt, auch wenn er gekühlt ist. Und eine Fischvergiftung ist nichts anderes, als dass der Histaminspiegel in dem Fisch sozusagen so hoch ist, dass selbst jemand, der kein Histamin-Thema hat, auf diesen immensen Anstieg von Histamin über die Nahrung dann reagiert.
Aber jetzt bist du zum Beispiel auf Reisen, ja?
Und ja.
Sagen wir mal, du möchtest keinen Riegel essen, du möchtest mal in ein Restaurant gehen.
Mhm.
Ganz allgemein gedacht, was bestellst du da?
Oh,
eine Schale Reis oder?
Ja, manchmal auch eine Schale Reis. Also wenn ich in Asien bin, auch immer gerne Reis mit einfach Gemüse und dann mal ohne Fischsoße und so, also Sojasauce nehme ich dann auch nicht. Oder wenn ich hier im Restaurant bin, ganz unterschiedlich. Also manchmal Nudeln einfach mit Gemüse oder eine Pizza Bianca esse ich auch gerne. Das heißt einfach Pizza dann ohne Tomatensauce, nur mit Mozzarella und Gemüse. Ich esse auch Fleisch. Das heißt, manchmal bestelle ich mir einfach ein Steak mit Kartoffeln und einen Salat ohne Dressing und nehme dann die Tomaten raus oder was da sonst so drin ist, was nicht geht. Also man kann schon, wenn man sich damit beschäftigt, damit auch unterwegs ganz gut klarkommen. Aber es ist natürlich immer ein bisschen komplizierter, als wenn man da kein Thema mit hat. Aber das ist ja bei einer Zöliakie auch nicht anders.
Gibt es irgendwelche Gastronomen oder Konzepte, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Mit dem Thema Histamin noch nicht so sehr, leider. Also Gluten ja schon immer mehr. Aber es gibt mittlerweile Restaurants, die auch glutenfreie Sachen anbieten oder sich darauf spezialisiert haben, was auch richtig cool ist. Und ich hoffe, dass das für Histamin natürlich auch irgendwann passiert. Ich meine, nicht nur Essen, das ist ja auch, also im Restaurant, das betrifft ja ganz viele andere Bereiche auch. Also zum Beispiel Bahnfahren wäre cool, wenn dann irgendwann in der Bahn, in der Deutschen Bahn, wenn man sich ein Menü auswählen könnte, was histaminarm ist und glutenfrei, dass man so ein bisschen individueller sagen kann, ich hätte gern das Gericht, weil das vertrage ich.
Vermutlich haben halt viele Angst, dass sie abgemahnt werden. Es gibt keine Richtlinie, es gibt keine Vorgabe und zack, kommt dann sicher gleich eine Behörde und sagt, nee, das geht gar nicht.
Genau, also bei uns ist ja auch so, also die Lebensmittel sind geeignet für eine histaminarme Ernährung, aber wir machen jetzt ja auch keine anderen Aussagen dazu, weil es einfach noch keine Richtwerte dazu gibt.
Aber hat bei euch schon mal wer angeklopft und gesagt, das geht nicht?
Bei uns klopfen schon manchmal Leute an, ja.
Leute oder Behörden?
Auch Behörden, ja.
Und was machst du dann?
Guten Anwalt nehmen.
Das ist natürlich besonders lecker, wenn man ein Startup ist, schon seine Mäuse zusammenkratzt auf jeder Ecke und dann auch noch die Beamten befriedigen muss, oder?
So ist es, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man so eine Pionierarbeit macht und wirklich einen neuen Bereich auch und eine neue Kategorie schafft. Und das mache ich ja und also mit dem anderen Wettbewerber zusammen. Ja, das ist wirklich von Grund auf neu, gab es halt vorher noch nie.
Anna, wie ist denn deine Prognose? Wie wird sich das in den nächsten 10 Jahren entwickeln?
Ich hoffe gut. Also wenn man sich den glutenfreien Markt anguckt, der ja immer weiter wächst und auch ja wirklich Milliardenumsätze macht und Histamin steht am Anfang und ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass das Histamin am Ernährungsthema so das glutenfreie von vor 15 oder 15 Jahren ist. Also der Bedarf ist da. Die Leute merken, okay, ich habe damit ein Thema, aber es gibt halt kaum Produkte. Und ich glaube, wenn das Thema bekannter wird und die Menschen einfach den Bedarf auch haben, dass es dann auch der Bedarf an den Lebensmitteln weiter steigt.
Glaubst du, wird dir die Technologie da in die Karten spielen? Zum Beispiel die KI, die ja vielleicht dann auch mehr Informationen dazu ausspielen kann?
Ja, ich glaube schon, dass das helfen kann, weil ja das Thema Histaminintoleranz oder auch MCAS immer noch sehr unbekannt ist. Und man ja mit Hilfe von KI, wenn man jetzt bestimmte Symptome hat, das zumindest mal googeln oder mit der KI quasi besprechen kann und dann vielleicht das Thema Histamin auch mal auftaucht und man dann guckt, ah, okay, Histamin habe ich jetzt irgendwie schon mal gehört. Vielleicht gucke ich da mal in die Richtung, ob das bei mir die Ursache von meinen Beschwerden sein könnte. Ich glaube schon, dass KI auf jeden Fall dazu beiträgt, dass sich die Menschen mehr mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen, weil es halt einfacher ist, an fachlichere Informationen zu kommen vielleicht auch. Und man da mit diesen Informationen dann weitergehen kann und zum Arzt geht und sagt, hey, ich habe das irgendwie recherchiert, das könnte Histamin sein, lass uns doch mal gemeinsam schauen, ob das vielleicht bei mir ein Thema ist.
Anna, wenn du den Menschen, die das jetzt gerade hören, wenn du diesen Menschen nun einen einzigen Satz mitgeben könntest, was wäre das?
Auf jeden Fall, dass man immer auf seinen Körper hören sollte, weil niemand steckt in dem Körper drin, außer dir selber. Und wenn du Symptome hast und dein Arzt sagt, nee, das ist alles psychosomatisch oder das ist irgendwie das und das und glaubt dir vielleicht auch nicht, dass man immer dranbleiben sollte und gucken sollte, was liegt denn darunter. Ja, dann das nicht hinnimmt, dass man dann Symptome hat, sondern einfach sagt, ich verzichte jetzt wirklich auf die Sachen, wo ich merke, die tun mir nicht gut und priorisiert sozusagen sich selber und seine Gesundheit damit.
Liebe Anna, das nehme ich mir wirklich zu Herzen. Vielen Dank für das Gespräch. Ganz klare Message, Histamin ist ein Thema, das Millionen von Menschen betrifft und das, ja, das bisher viel zu viel ignoriert wurde. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das für dich in den nächsten Jahren entwickelt. Ich drücke dir die Daumen, dass es mit Histafood steil bergauf geht. Alles Liebe, alles Gute und nochmals vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Stefan, dass ich hier sein durfte. Sehr cool.
Das war's für heute von Foodfakt. Histamin, Markt, Zukunft, Alltag. Anna hat heute in kurzer Zeit sehr viel Klarheit in ein Thema gebracht, das für viele von uns extrem relevant ist, aber noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Das unterstützt die Arbeit enorm und hilft dabei, Foodfakt noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Vielen Dank. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.